Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir an euch alle. Gut, dass ihr die Zeitumstellung gut überstanden habt und rechtzeitig hier seid und nicht irgendwie in einer Stunde erst kommt. Das wäre dann etwas zu spät. So, dann schalten wir hier mal kurz um. Ich habe uns heute Morgen zunächst etwas mitgebracht, das musste ich sehr stark verteidigen. Ich hatte es extra ins Schlafzimmer gelegt, meine Frau instruiert, sie möchte bitte aufpassen, dass keines unserer Kinder heimlich sich da reinschleicht und es dann nicht mehr am Sonntag da ist. Ihr kennt es alle, man findet es ab oder seit einigen Wochen schon im Supermarkt, oder? Kurz nach Weihnachten stehen da die Osterhasen, ja? Und eigentlich verkünden sie ja viel zu früh, für was sie da sein sollen, nämlich Ostern. Wobei man ja sagen muss, mit Ostern, dem wahren Ostergeschehen, hat das ja gar nichts zu tun. Ne? Das hatten wir im ersten Lied gesungen, um was es um Ostern geht. Da geht es um den Tod von Jesus und die Auferstehung von ihm. Ich habe zum Anfang ein paar Fragen mitgebracht. Zu Abby habe ich gesagt, Abby, das erste ist eine mathematische Frage. Sie hat gefragt, frag mich bloß nicht. Ich habe mich gefragt, was würde ein Mathematiker sagen, was ist das hier? Wie würde er diesen Hasen denn bezeichnen oder beschreiben? Ihr seid gefragt, ja? Also, außer Epi, die ist freigestellt. Ein Hohl... Das ist ja beste Mathematik, ein Hohlkörper. Können wir das so glauben, oder müssen wir den erst noch die Ohren abbeißen? Es gibt ja auch gefüllte, aber das ist tatsächlich hier ein Körper und ein Hohlkörper. Also, wenn man ihm die Ohren... Das will ich jetzt lieber nicht machen, sonst sind noch einige traurig hier, wenn ich ihm die Ohren abbreche. Wenn man den abbricht und dann hineinschaut, ist der tatsächlich hohl. Nichts drinne. Hohlkörper. So ein Schokoladenhase, ein Hohlkörper. Jeder Mensch von uns, und das ist die zweite Frage, ist jetzt eine medizinische, hat auch einige Organe, die hohl sind. Wer weiß das denn? Hohlkörper haben wir als Organe. Der Magen, wenn er leer ist und knurrt, ja. Der Magen-Darm-Trakt, genau. Was ist noch so als Hohlkörper in uns enthalten? Christa muss lachen. Alles gut? Ja, seid ihr nicht so medizinisch bewandert? Also, wenn er sauber ist? Ja, genau. Da ist immer sauber, genau. Gut, ja, sage ich mal so, ich kenne mich da nicht so ganz aus, aber bestimmt. Magen-Darm haben wir gesagt, die Lunge, wenn nicht gerade Luft drin ist. Und dann auch unser Herz. Wisst ihr jetzt eigentlich, dass unser Herz ein Hohlkörper ist? Das ist nicht meine Idee, ich habe das nachgelesen. Da sagte ein Arzt in einem Artikel, Dr. Thorsten Doller, ich weiß jetzt nicht, kein Bekannter wahrscheinlich, aber irgendeiner hat einen Aufsatz geschrieben, da schrieb er, das menschliche Herz ist ein Hohlkörper, das aus Muskeln besteht und regelmäßig das Blut durch den Kreislauf pumpt. Unser Herz ein Hohlkörper, also so hohl wie dieser Schokoladenhase hier. Im biblischen Sinn ist das Herz etwas anderes, oder? Da ist das Herz das Innere, da ist das Herz der Kern oder könnte auch sagen das Zentrum des Menschen. Das sagt die Bibel ganz deutlich. Und die Bibel benutzt sehr viele Bilder für unser Herz. Sie sagt, es ist das Organ der sinnlichen Wahrnehmung. Könnte man es vielleicht umschreiben als Bild. Unser Herz kann hören, unser Herz kann auch sehen. Finden wir viele Beispiele, wo das im Alten und Neuen Testament geschrieben wird. Unser Herz, es ist die treibende Kraft für uns Menschen, die uns vorantreibt eigentlich. Und das Herz nach dem biblischen Verständnis ist eben der innere Wesenskern eines Menschen. Das macht uns ein ganzes Stück weit aus. Weil im Herz nehme ich mir etwas vor. Hier nehme ich mir etwas vor, sagt die Bibel. Im Herzen, da treffe ich auch Entscheidungen. Und im Herzen, da mache ich mir auch Gedanken, nicht so sehr im Kopf. Ne? Das meinen wir immer, wir haben den Kopf zum Denken. Aber die Bibel sagt, im Herzen, da entstehen die Gedanken. Wenn wir also mit anderen reden, wenn wir mit ihnen umgehen, wenn wir Entscheidungen treffen, dann kommt das alles aus deinem, aus meinem Herzen. Das muss uns zunächst bewusst sein. Wenn dort viel Wut, viel Trauer, vielleicht Unzufriedenheit, Verzweiflung ist, dann kommt das aus unserem Herzen. Und dann wirkt sich das auf unseren Alltag aus, nämlich auf die Menschen um uns herum. Und andersrum ist es natürlich auch, wenn sehr viel Positives in unserem Herzen ist, wenn da Freude ist, wenn da Liebe ist, wenn da Frieden im Herzen ist, dann wird unser Umfeld positiv davon profitieren. Und wir auch. Dann werden wir merken, dass es leichter ist, vielleicht Entscheidungen zu treffen und gute Entscheidungen zu treffen. Unser Herz spielt also eine ganz wichtige und zentrale Rolle in unserem Alltag, in unserem Leben. Und manchmal vernachlässigen wir das Ganze so. Aber uns muss klar sein, alles, was wir denken, alles, was wir sagen, alles, was wir tun, alles, was wir fühlen, das kommt aus unserem Herzen. Heute Morgen soll es daher um das Thema Herzensfülle gehen. So habe ich den Gottesdienst mal überschrieben. Mit was ist unser Herz also gefüllt? Was findet man da? Und ich möchte dazu verschiedene Bibelstellen betrachten und deswegen müsst ihr etwas flexibel sein beim Blättern. Die, die nicht so schnell sind, ich habe das auch dann auf der Folie zum Nachlesen, aber der, der mitblättern will, der muss etwas aktiv sein. Der wird seine Bibel heute gut gebrauchen können. Beim Anblick von diesem Hasenhohlkörper, also wenn man jetzt mal die Ohren abbeißt, habe ich mir gefragt, was mache ich denn mit meinem Herzen, wenn das auch so ein Hohlkörper ist? Mit was ist das denn gefüllt? Und ich habe da zwei Punkte mitgebracht, die uns vielleicht so als Gliederung dienen können. Zwei Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich habe mich als erstes gefragt, mit was fülle ich denn mein Herz überhaupt so im Alltag? Mit was fülle ich das? Und da kann man natürlich zum einen hineinschauen in sein Herz. Das können wir, das kann Gott, das kann ich bei euch nicht und ihr bei anderen auch nicht. Aber wenn ich in mein Herz hineinschaue, dann kann ich fragen, wie sieht es denn da aktuell drin aus? Womit ist mein Herz denn aktuell gefüllt? Das ist so der Ist-Zustand, den man macht. Wie sieht es da drin aus? Und dann ist es ja gut, nicht nur beim Ist-Zustand stehen zu bleiben, sondern vielleicht die nächste Frage sich zu stellen, womit sollte mein Herz eigentlich gefüllt sein? Was sagt die Bibel? Was sagt Gott? Was soll hier eigentlich drin sein bei Norbert oder bei euch? Das ist der Soll-Zustand. Dann werden wir mal gucken, so ein Soll-Ist-Vergleich ist ganz hilfreich, denke ich, wenn man das mal macht. Und als zweites wollen wir dann natürlich fragen, wenn wir so einen Soll-Ist-Vergleich haben, dann haben wir den aktuellen Stand, haben das, was haben, was wir haben sollten. Dann ist aber auch noch gut, einfach zu fragen, wie fülle ich denn mein Herz richtig? Das sind dann die praktischen Punkte, wo wir auch in die Bibel eben hineinschauen sagen und gucken wollen, wie soll ich das denn ganz praktisch machen? Ist ja schön, die Theorie zu haben, Soll-Ist, aber es ist doch sehr wichtig, wie kann uns das denn gelingen, unser Herz eben mit guten Dingen zu füllen? Und dann nicht nur bei der Theorie stehen zu bleiben. Das vielleicht zum Ablauf von heute, wie er sein soll. Dann fangen wir vielleicht mit dem ersten Punkt gleich mal an. Mit was fülle ich mein Herz? Seit einigen Wochen liegt ein ganz kleiner Schmierzettel bei mir auf dem Schreibtisch. Dieser kleine Zettel, der sieht nicht so aus, so schön wie der. Ich glaube, ich habe ihn in der Bibel. Das ist so, kann keiner lesen, ist nur für mich geschrieben in Geheimschrift. Da steht etwas drauf, was das Resultat aus einem Gespräch ist, was Daniela, Abby und ich hatten. Und ein Gedanke war mir sehr wichtig geworden bei diesem Gespräch und den habe ich aufgeschrieben. Auf diesem Zettel steht drauf, wem und was gibst du Raum in deinem Herzen? Und das war mir in dem Moment irgendwie wichtig geworden und wenn so Sachen sind, dann schreibe ich die manchmal gleich auf, denke ich, oh, das ist ganz gut, da lohnt es sich, Norbert, nochmal drüber nachzudenken. Mit wem oder was gibst du in deinem Herzen Raum? Ich habe mir immer wieder über diese Fragen Gedanken gemacht. Das ist gut, wenn man ihn irgendwo liegen lässt, diesen Zettel, dass man ihn sieht, dass er nicht weg ist, finde ich. Und ich habe gedacht, wenn unser Herz dann ein Hohlkörper ist, womit habe ich ihn denn aktuell tatsächlich gefüllt? Und dann eben diese zweite Frage, mit was, Norbert, sollte dein Herz eigentlich gefüllt sein? Und wir können vielleicht mit dieser Bestandsaufnahme zunächst erstmal anfangen, diesem Ist-Zustand, dass wir da mal hineinschauen, was finden wir denn alles so in unserem Herzen? Was kann in deinem Herzen alles so drinne sein. Martin Luther hat das einmal sehr schön überschrieben, diesen Ist-Zustand. Er hat einen Vergleich gebracht. Er hat einfach unser Herz mit einem Schiff verglichen, das auf einem Meer hin und her schwankt. Da können wir Folgendes lesen, ein Zitat von ihm. Ein menschliches Herz ist wie ein Schiff auf einem wilden Meere, welches die Sturmwinde von allen vier Himmelsrichtungen hin und her treiben. Von hierher stößt Furcht und Sorge vor zukünftigem Unglück. Von dort her fährt Gram und Traurigkeit über gegenwärtiges Übel. Von da weht Hoffnung und Vermessenheit im Blick auf zukünftiges Glück. Von dort bläst Sicherheit und Freude über gegenwärtige Gütern. Ich denke, Luther fasst das hier sehr schön zusammen, was man alles bei uns finden kann im Herzen, oder? Das sind ganz verschiedene Dinge. Und wenn wir in der letzten Woche da waren, wenn nicht, hört euch vielleicht den Download mal an, die Predigt vom Benny gehört haben, da ging es ja um Elia. Und da haben wir sehr intensiv gehört, wie das bei Elia auf und ab ging, was alles in seinem Herzen so zu finden war. Manchmal, da ist alles in Ordnung. Da gelingt einem fast alles. Da läuft es richtig gut. Da scheint die Sonne so wie in den letzten Tagen und man sagt, boah, herrlich. Einfach super, oder? Da ist das Herz hell und froh. Und unser Herz ist dann vielleicht mit dem gefüllt, was bei Elia auch da war. Mut, Zuversicht, Gottvertrauen. Er konnte große Dinge im Namen unseres Gottes tun. Er war hilfsbereit. All das fand man da bei ihm. Ganz positiv, oder? Dann schreibt Luther hier aber noch mehr, denn es braucht oft nur ein wenig, nur ein kleines Übel und schon sieht es ganz anders in unserem Herzen aus, oder? Da wird das Herz dann bang und traurig, manchmal auch sehr wütend über Sachen, die passiert sind. Manchmal liegt uns etwas sehr schwer auf dem Herzen. Das drückt dann nicht nur aufs Herz, das drückt manchmal sogar auf die Lunge, dass man nicht mehr atmen kann. Und auch das haben wir letzte Woche bei Elia gehört, oder? Ein kleiner Satz von der Isabel, was sagte sie? Morgen bist du tot. Und er kriegt das große Rennen. All das, was er vorher erlebt hat, ist plötzlich weg. Und wie sieht es in seinem Herzen jetzt aus? Angst, Not, Ratlosigkeit. Er ist am Ende der Kraft, er kann nicht mehr. Er ist einfach energielos. Auch das findet sich in unserem Herzen. Schau mal hinein in dein Herz, vielleicht ist es gerade so. Und dann gibt es sicherlich auch Dinge in einem Herzen, die sehen wir bei uns ganz, ganz selten. Eigentlich nie, würde ich sagen. Die sehen wir sehr schnell bei anderen. Da kann man diese Dinge selbst beobachten. Da gibt es nämlich Menschen, deren Herz sehr trockzig und sehr hart, sehr stur ist. Die wollen irgendwie einfach nicht. Deren Herz zeigt dann überhaupt gar keine Regung mehr. Das scheint fast wie abgestorben. Es gibt so ein Märchen, das heißt das kalte Herz. Das wurde auch in der DDR-Zeit mal verfilmt. Beim Film, da geht man der Frau mal sehr an die Nieren. Da sieht man das, wie das Herz von diesem jungen Mann ein Stein ist. Nichts passiert. Es ist tot, wirklich. Dieses Herz ist dann oftmals gar nicht mehr zu erwärmen. Es ist ganz lieblos. Es ist unbarmherzig. Auch das findet man im menschlichen Herzen. Und das ist sehr traurig, wenn man sowas sieht. Ja? Und merkt, boah, und viel trauriger vielleicht, wenn das in meinem Herzen auch drin ist, wenn ich das bei mir vielleicht erleben kann. All das findet man bei uns, auf und ab. All das ist in unserem Herzen. Ich habe eine Kollegin, eine Teamleiter-Kollegin, die kommt ursprünglich aus Chemnitz. Sie ist bestimmt schon 25 Jahre hier in Baden-Württemberg. Wenn man sie auf das Thema Gesundheit anspricht, dann hat man verloren. Man muss jedenfalls dann sehr viel Zeit mitbringen, weil dann kommt im tiefsten Sächsisch ohne Punkt und ohne Komma ein lautstarker Dialog, wo sie ganz deutlich mir macht, wie sie sich gesund hält, was sie für Vitamine nimmt, was man alles braucht, was ich alles noch nehmen soll, damit es mir noch besser geht, als jetzt schon vielleicht ist, ja. Oder wenn ich etwas blass bin, dann kriege ich auch gleich ein paar Pillen von ihr, wenn ich nicht aufpasse. Nahrungsergänzungsmittel, alles, was der Markt hergibt. Sie sprudelt wirklich förmlich über. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen auch kennt, die so ein Lieblingsthema haben und dann geht's los. Dann hören die gar nicht mehr auf zu reden. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt dafür eine Redewendung, die sagt, wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Etwas moderner vielleicht ausgedrückt, da heißt es, denn wie der Mensch in seinem Herzen denkt, so redet er. Viele wissen heutzutage gar nicht, dass das nicht nur eine Redewendung ist, sondern dass wir das in der Bibel finden, im Wort Gottes. Das ist eine Aussage von Jesu. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn ihr das erste Mal eure Bibel aufschlagt heute und dort hineinschaut in das Lukas-Evangelium, in Lukas 6. Da finden wir nämlich diese Aussage von Jesu. Und es ist gut, dass wir vielleicht diesen Text uns mal oder diesen Vers zumindest mal im Zusammenhang angucken, denn Jesus meint viel mehr, als wie diese Redewendung hergibt. Dass wir sagen, was in unserem Herzen ist, das kommt dann schnell über unsere Lippen und wir können es nicht mehr zurückhalten. Lukas 6, Vers 45. Da können wir lesen, was nämlich so aus unserem Mund dann heraussprudelt. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der Böse bringt aus dem Bösen das Böse hervor. Denn aus der Fülle des Herzens redet sein Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor und der Böse bringt das Böse hervor. Jesus vergleicht unser Herz hier mit einer Schatzkammer und er sagt, es geht ihm gar nicht so sehr um die Schatzkammer an sich, wie die abgesichert ist, sondern es geht ihm um diesen Inhalt, diesen Schatz, den man in dieser Schatzkammer hat. Und er sagt, was wir da aufbewahren, das kann eben sehr unterschiedlich aussehen. Da können etwas Gutes drin sein oder da kann etwas Böses drin sein. Gutes und Böses, ich denke, das liegen zuweilen ganz nah beieinander. Das wissen wir vielleicht selbst aus unserem Leben, aus den eigenen Erfahrungen. Meinem Herzen scheint also das Potenzial zum Guten zu liegen einerseits, zum Positiven, zum Aufbauenden, genauso wie es vielleicht vorhanden sein kann zum Bösen, zum Negativen und zum Vernichtenden. Und manchmal hat das gut gemeinte, was ich denke gut ist, sogar negative Folgen im Umgang mit anderen, wo ich dann das erst viel später merke. All das sind Dinge, die wir uns in einem Schatzkammer in unserem Herzen verwahren, in diesem Hohlkörper, der gut gefüllt ist von uns. Und aus dieser Schatzkammer kann man somit Gutes oder Böses hervorholen oder weitergeben. Im zweiten Teil dieses Verses sagt aber Jesus noch etwas. Ist uns das aufgefallen? Das ist eben das, dass Jesus unser Herz mit einem überfließenden Gefäß vergleicht. Er sagt nicht nur, unser Herz ist gefüllt und es ist ja ganz versteckt und das sieht ja keiner, sondern Jesus sagt, das Ganze wird herausquillen, herausfließen. Wenn unser Herz mit Gutem gefüllt ist, wird das aus unserem Mund herauskommen. Und wenn unser Herz mit Bösem gefüllt ist, werden wir das auch nicht lange verstecken können. Irgendwann wird auch dieser schlechte Schatz herauskommen aus unserem Mund und wird auch da überfließen. Jesus macht also hier unmissverständlich deutlich, der Mund, der redet eigentlich nur davon, mit dem wir unser Herz gefüllt haben. Deswegen ist der Ist-Zustand so wichtig, mal hinzuschauen, was wir da drin haben, oder? Oder andererseits, unser Ist-Zustand, der wird relativ schnell deutlich werden, wenn wir im Gespräch mit anderen Menschen sind. Weil die werden merken, wenn wir uns nicht nur verstellen, was da irgendwann über unsere Lippen, über unseren Mund herauskommt. Das wird ohne Umschweife deutlich werden, ob wir wollen oder nicht. Sobald wir uns nicht mehr zusammenreißen können, sobald wir nicht mehr diese Maske aufhaben, wird es passieren, dass das, was im Herzen ist, rauskommt. Und dann werden wir sehen, was es ist. Jesus macht damit für uns aber auch, glaube ich, mir gedacht, dass es etwas ausmacht, wofür ich mein Herz eben fülle. Aber das hat ja nicht nur Auswirkungen für mich, dass ich mich schwer mit meinem Herzen tue, sondern diese Füllung, die ich habe, diese Gedanken und Gefühle, die ich pflege, die werden Auswirkungen haben auf mich und auf andere. Und daher muss ich hinschauen, womit ich mein Herz eben fülle. Was ist da drinne? Oder welche Nahrung gebe ich ihm, könnte man vielleicht auch im Bild sagen. Mit was füttere ich mein Herz eigentlich? Die Dinge, mit denen ich mich beschäftige, das muss uns klar sein, die hinterlassen Spuren in unserem Herzen. Das wird nicht spurlos an uns vorbeigehen, was wir da so reinstopfen. Und diese Spuren, das sind eben die Folgen, die werden unser Denken, unser Verhalten prägen. Und deshalb sollten wir uns vielleicht beim Ist-Zustand ein paar Fragen stellen. Wie sieht es in deinem Herzen aktuell aus? Mit was ist es gefüllt? Hast du vielleicht ein mutiges, ein geduldiges, ein lobendes Herz, so wie wir es in der Begrüßung schon gehört haben, was wir eigentlich haben dürfen? Oder hast du ein trauriges, verletztes, vielleicht ein gebrochenes oder auch ein schuldiges Herz? Wie sieht das bei dir aus? Vielleicht ist es ja gut, wenn ihr euch mal Zeit nehmt. Zeit nehmt, die haben wir vielleicht immer weniger. Ja, jetzt sagen wir, heute ist noch eine Stunde uns gestohlen worden. Aber nehmt euch vielleicht doch mal die Zeit und macht in Ruhe eine Bestandsaufnahme. Und schaut rein in euer Herz. Und guckt, mit was ist es gefüllt, was findet ihr da? Ich denke, das ist wichtig für uns, dass wir nicht gleich den nächsten Schritt machen, den zweiten vor dem ersten, und erstmal schauen, was ist da. Und dann können wir sicherlich den nächsten Schritt gehen und sagen, es ist gut, nicht nur zu schauen, wie sieht es da drinnen aus, sondern was sollte eigentlich da drinnen sein? Wie ist der Sollzustand? Womit soll mein Herz eigentlich gefüllt sein? Was möchte denn Gott, was da drinnen ist? In den Versen, die wir gelesen haben, in Vers Lukas 6, Vers 45 vorhin, da hat Jesus schon eins klar gemacht. In unserem Herzen sollte eigentlich ein guter, ein heilsbringender Schatz sein, oder? Da sollte etwas ganz Positives drin sein. Wir sollten etwas Gutes gesammelt haben. Denn aus diesem guten Schatz kann das eigene Herz viel besser leben. Da können wir viel besser unser Leben gestalten. Und ich kann natürlich auch anderen Menschen etwas Lebensförderndes, etwas Lebenbejahendes, etwas weitergeben, was ihnen auch weiterhelfen kann und nicht nur mir. Und deshalb müssen wir uns die Frage stellen, was gehört denn zu diesem guten Schatz, der da drinne sein soll? Kann man vielleicht mal überlegen, was fällt euch dazu ein? Was könnte es sein? Ich möchte eigentlich nur zwei ganz bekannte Bibelstellen uns mitgeben an diesem Punkt. Das sind zwei Bibelverse, die man sich von den Bibelstellen vielleicht einfach mal aufschreiben kann und dann hineinschauen kann. Und in diesen Bibelstellen, das sind beides Bibelstellen von Paulus, macht Paulus sehr deutlich, was es einfach sein sollte, Und es ist eine Aufzählung. Und ganz viele Dinge. Ihr könnt vielleicht mal den Galaterbrief aufschlagen. Das ist die erste Stelle, die ich uns lesen möchte. Galater 5 ab Vers 19. Galater 5 ab Vers 19. Wenn man da hineinschaut in dieses fünfte Kapitel ab Vers 19, dann findet man zunächst erstmal einen Negativkatalog, wo Paulus sagt, all das, was jetzt kommt, das sollte nicht zu finden sein. Das ist also das, was raus muss, was nicht drinnen sein soll. Galater 5, Vers 19. Da heißt es, sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere, was genauso verwerflich ist. All das sollte man nicht in unserem Herzen finden. Manche Sachen schließen wir gleich aus, ne, und sagen, boah, auf gar keinen Fall, habe ich sowieso nie drin, würde ich nie auf die Idee kommen. Aber manche Sachen sind hier auch drin, die vielleicht sehr schnell in unserem Alltag da sind. Lest mal diesen Negativkatalog ganz in Ruhe. Und dann ist es gut, dass nicht nur ein Negativkatalog da ist, sondern ab Vers 22 schreibt er dann ja den Positivkatalog, was wir positiv in unserem Herzen finden sollten. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das alles sind Dinge, die man in unserem Herzen finden darf. Das sollte da drinne sein. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Das ist ein guter Katalog, oder? Wenn wir uns das anschauen, sind ganz viele positive Dinge, mit denen wir unser Herz füllen sollten. Und wenn wir dann in den Kolosserbrief mal weiterblättern, Kolosser 3, Vers 12 bis 17, da führt uns Paulus dann in Gottes Ankleidekammer. Und da finden wir die nächsten Punkte, die wir in unserem Herzen haben sollten. Manche überschneiden sich, werden wir merken, und doch ist der Katalog noch sehr viel länger als das, was wir vorher im Galaterbrief lesen können. Wenn wir da hineinschauen, Kolosser 3, Vers 12 bis 17. Da schreibt Paulus, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun, und dann kommt der Katalog. Man könnte auch sagen, darum soll euer Herz mit diesen Dingen gefüllt werden. In tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Lasst die Botschaft von Christus bei euch ihren ganzen Reichtum entfalten. Unterrichtet einander in der Lehre Christi und zeigt einander den rechten Weg. Tut es mit der ganzen Weisheit, die Gott euch gegeben hat. Singt Psalmen und Lobgesänge und von Gottes Geist eingegebene Lieder. Singt sie dankbar und aus tiefstem Herzen zur Ehre Gottes. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist ganz schön viel, was hier steht, oder? Aber ganz viele positive, gute Dinge auch hier, mit denen wir unser Herz füllen dürfen. Und ich denke, das ist, wenn wir das anschauen, bei mir nicht alles zu finden. Wenn ich so einen Soll-Ist-Vergleich mache, sage ich, oh, Norbert, da hast du viel zu tun. Da hast du einiges zu machen. Denn das sind sehr viele klare Dinge, mit denen wir uns bekleiden, mit denen wir unser Herz füllen sollen. Und das sind Dinge, die uns Gott nicht nur mitgibt für den frommen Laufsteg, wo wir mal langlaufen können für eine Modenschau, sondern diese Dinge sind ja gedacht für unser Herz, für unser Alltag, dass wir dort einfach viel mehr dem entsprechen, was Gott mit uns vorhat. Ich denke, wir sollten nicht vergessen, um was es bei diesem Soll-Ist-Vergleich immer geht. Seht das nicht zu technisch. Es geht bei diesem Soll-Ist-Vergleich einfach um dein persönliches Leben, um das, wie du dein Leben gestaltest und welche Auswirkungen dann die Füllung deines Herzens nicht nur auf dich hat, sondern eben auch auf dein Umfeld. Ich würde mir wünschen, dass uns das gelingt, einen Soll-Ist-Vergleich zu machen und das ehrlich für uns zu machen und nicht schön gefärbt. In dem Unternehmen, wo ich tätig bin, da gibt es ein Strategiepapier. Ich weiß nicht, ob das in eurer Firma auch gibt. Dieses Strategiepapier, das gibt es in jedem Jahr. Und da setzt sich die Geschäftsleitung so im November zusammen und überlegt sich, was denn im nächsten Jahr alles für uns dran ist. Da werden Schwerpunkte genannt, da werden Ziele formuliert, da werden Kennzahlen preisgegeben, damit man sich natürlich auch daran orientieren kann und gucken kann, wie weit bist du mit deinen Zielen. Es wird festgehalten, wie man auch diese Ziele umsetzen und erreichen kann. Dort wird genau benannt, wer was zu tun hat, damit sich da keiner rausreden kann. Es ist der Fahrplan für das Jahr, könnte man sagen. Hast du so einen Fahrplan für dein Jahr, jetzt nicht im Geschäftsleben, sondern für dein normales Leben? Ich denke, als Christen haben wir so ein Strategiepapier, einen Fahrplan oder ein Kursbuch, wie es früher gab. Ja, da kommt man mal reinschauen, wenn die Züge abfahren. Heutzutage machen das Apps. Aber wir haben das, es ist die Bibel. Und da können wir hineinschauen, wenn wir überlegen, wie kann denn unsere Strategie aussehen? Wie kann es uns denn gelingen, dass wir unsere Herzen richtig füllen? Und das finde ich sehr positiv und sehr gut, dass Gott uns in seinem Wort nicht nur sagt, Norbert, in deinem Herz ist Folgendes gerade drin, das weiß ich, das sollte eigentlich drin sein, dann hört Gott auf, sondern Gott sagt sehr deutlich, wie uns das gelingen kann, dass wir zu diesem Sollzustand hinkommen. Und da sind wir bei dem zweiten großen Punkt, den ich uns mitgebracht habe. Wie kann es uns gelingen, unsere Herzen mit guten Dingen zu füllen? Wie kann ein Mensch überhaupt Gutes gewinnen und damit einen guten Schatz in seinem Herzen sammeln? Was müssen wir denn tun? Viele von uns kennen Paul Gerhardt, den Liederdichter. Und Paul Gerhardt, der hat ein Lied geschrieben, das heißt, geh aus mein Herz und suche Freud. Ist ein ganz typisches Paul Gerhardt-Lied. Was kennzeichnet Paul Gerhardt-Lieder? Also die ältere Generation kennt die alle. Martin, jetzt. Viele Verse und sehr guter Inhalt, ne, muss man dazu sagen. Sehr viele Verse tatsächlich. Paul Gerhardt hat hier 15 Strophen gedichtet. 15 Strophen, wow. Wenn man sich mit dem Lebensbild von Paul Gerhardt beschäftigt und sieht, was er erleben musste und was dann aus seinem Herzen trotzdem rauskommt, das wäre schon eine Stunde für sich wert. Ja? Beschäftigt euch mal damit, mit Paul Gerhardt. In der Bibliothek übrigens dazu stehen da Bücher, kleiner Hinweis, ja. Da kann man mal hineinschauen, da steht auch zu den Dichtern dann was. Und der Paul Gerhardt hat hier 15 Strophen gedichtet, geh aus mein Herz und suche Freud. Das klingt so nach dem ersten Jahr, Hans im Glück oder einer, der auszog, das Gute zu finden. Wenn man sich die 15 Strophen mal durchliest, merkt man, Paul Gerhardt ging es gar nicht darum, wie in einem Märchen irgendwie unterwegs zu sein, sondern er hat da ganz konkrete Bitten. Ich habe jetzt nicht mal alle 15 Strophen mitgebracht, sondern nur 4 Strophen, die ich uns mal vorlesen möchte. Weil diese Strophen, die haben es in sich, weil der Paul Gerhardt es sehr gut versteht, etwas zu beschreiben, vielleicht im alten Deutsch hier noch, ja, aber vom Inhalt noch gut zu verstehen, wie es uns gelingen kann, vielleicht unser Herz mit Gutem zu füllen. Ich selber kann und mag nicht ruhen, des Großen Großes tun erweckt mir alle Sinn. Ich singe mit, wenn alles singt und lasse, was dem Höchsten klingt, aus meinem Herzen rinnen. Da strömt was raus aus seinem Herzen, merkt ihr? Das ist das, was von Benny sagte zum Anfang, oder? Wem das Lob gebührt. Doch gleichwohl will ich, weil ich noch hier trage dieses Leibes Joch, auch nicht gar stille schweigen. Mein Herze soll sich fort und fort an diesem und an allem Ort zu deinem Lobe neigen. Schon wieder, oder? Erstaunlich. Hilf mir und segne meinen Geist mit Segen, der vom Himmel fleißt, dass ich dir stetig blühe. Gib das der Sommer deiner Gnad, in meiner Seele früh und spart viel Glaubensfrüchte ziehe. Glaubensfrüchte ist das, mit dem wir unser Herz füllen können, das wir vorhin im Kolosser gehört haben und im Galaterbrief gehört haben. Mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzeln treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm in deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Ich deines Gartens schöne Blumen. Paul Gerhardt macht in diesen 15 Strophen eins sehr, sehr klar. Es geht nicht ohne Gott. Nicht wir können das schaffen, unser Herz mit ganz vielen positiven Dingen zu füllen. Paul Gerhardt, das funktioniert nicht. Und das muss uns auch klar halten. Und da ist der erste Punkt, wenn wir fragen, wie kann uns das gelingen, dass wir eine Bitte aussprechen an unseren Herrn. Dass wir eine Bitte aussprechen an Gott und ihm bitten, dass er unser Herz verändert. Denn Gott hat etwas Wunderbares vor mit unserem Herzen. Er will ja nicht, dass es mit schlechten Dingen gefüllt ist. Er hat eine Veränderung unseres Herzens vor. Und von dieser Veränderung können wir im Hesekiel lesen, Hesekiel 36, im Vers 26. Es war vor einigen Jahren mal die Jahreslosung, noch 4, 5 Jahre ist es her, da war das mal die Jahreslosung. Da heißt es, Gott spricht, also nicht irgendjemand, sondern unser Herr spricht, ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Es geht zuallererst also darum, dass wir uns beschenken lassen und nicht meinen, wir müssen uns abrackern und abhetzen und wir kriegen das schon alleine hin. Das neue Herz, das können wir nicht selbst machen. Das funktioniert nicht. Es ist ein unverdientes Geschenk, das Gott uns gibt. Es ist Gnade, kein Verdienst, das muss uns klar sein. Und diese Gnade, dieser Nichtverdienst, der fängt damit an, dass wir eben Gott bitten, dass er uns ein neues Herz auch gibt. Dass diese Bitte ganz konkret von uns ausgesprochen wird. Und mit diesem Geschenk, dann sind wir in der Lage, Gutes zu tun. Das ist das erste und der wichtigste Schritt, den wir gehen müssen. Wie kann es uns dann gelingen, eben Gutes hineinzukriegen in dieses neue, wunderbare Herz, was wir geschenkt bekommen? Nachdem Jesus im Lukas-Evangelium Kapitel 6 ja schon von diesem Schatz in unserem Herzen geredet hat, gibt er ein wenig später selbst die Antwort. Und da könnt ihr vielleicht mal Lukas Kapitel 8 aufschlagen. Wer ins Lukas-Evangelium Kapitel 8 hineingeht, da findet man ab Vers 4 ein wunderbares Gleichnis, das sehr bekannt ist. Dieses Gleichnis vom Sämann, der aussät und die Samen fallen auf ganz unterschiedliche Böden. Lukas 8, ab Vers 4. Ich möchte nicht das ganze Gleichnis lesen, dafür haben wir jetzt gar nicht die Zeit. Aber was passiert hier? Jesus erklärt zunächst ein Bild von diesem Sämann, das den Menschen damals ganz bekannt ist, heute vielleicht weniger, aber vielleicht habt ihr es ja beim Rasen sehen. Gestern auch Rasen ausgesät und den schmeißt man einfach auch so hin im Regelfall. Und da fliegt natürlich auch manches wohin, wo es nicht hinfliegen sollte. Und je nachdem, auf welchem Boden es fällt, dementsprechend kann etwas passieren. Die Jünger damals haben das nicht ganz gecheckt, würde man neudeutsch sagen. Deswegen erklärt Jesus ab Vers 11 dann die Bedeutung. Und Jesus macht dann dort sehr deutlich, was der Same ist. Der Same ist das Wort Gottes, sagt er da. Das Wort Gottes und dieses Wort wird ausgestreut und das Wachstum und die Reifung ist dann von der Bodenbeschaffenheit oder man könnte auch sagen von der Herzenssituation abhängig. Wie sieht es in unserem Herzen aus? Und dann beschreibt Jesus, dass es Menschen gibt, die haben ein verhärtetes Herz, das verkrustet ist, so verkrustet, dass da nichts mehr reingeht. Hart wie Beton. Da geht keine Saat auf, da passiert nichts. Und dann sagt Jesus weiter, es gibt auch Menschen, die sind vielleicht sehr oberflächlich. Die nehmen das Wort sehr, sehr schnell auf. Aber was passiert, sobald Schwierigkeiten auftreten, die garantiert kommen werden in unserem Leben, ist das Ganze wieder weg. Die haben keinen Tiefgang. Ihnen fehlen die Wurzeln, von denen Paul Gerhardt vorhin geschrieben hat. Ja, dass er tiefe Wurzeln treiben möchte. Und dann gibt es Menschen, sagt Jesus weiter, bei denen geht im Herzen zwar vieles auf, aber die sind so ein bisschen zwiespältig, könnte man sagen. Ja? Die haben vielerlei Interessen. Da ist ganz viel in ihrem Herzen, viele Wünsche und viele Dinge, die da vielleicht gar nicht so gut platziert sind, die überwuchern dann das Gute. Das ist Unkraut, was hochkommt und dann hat der Same auch keine Chance. Und dann kommt er im Vers 15 zu einem ganz interessanten Vers, der für uns so wichtig sein soll. Bei anderen jedoch ist es wie mit der Saat, die auf guten Boden fällt. Mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen hören sie das Wort. Sie halten daran fest, lassen sich nicht entmutigen und bringen gute Frucht. Wie gewinnt ein Mensch einen guten Schatz im Herzen? Das sagt Jesus hier deutlich, oder? Der das Wort Jesu hört und behält in einem feinen, guten Herzen, schreibt Luther, und bringt gute Frucht in Geduld. Hier sind sehr viele Dinge drin, die wir brauchen. Wir brauchen ein aufrichtiges und bereitwilliges Herz. Wir dürfen das Wort hören, uns daran festhalten. Und wir sollen uns nicht entmutigen lassen. Wir brauchen Geduld, damit Frucht hervorkommt in unserem Herzen. Das Wort Gottes ist also der wahre Schatz für unser Leben. Ist uns das bewusst? Damit dürfen wir unsere Herzen füllen, mit der frohen Botschaft, dem Evangelium. Das ist das Gute, was unser Herz füllen darf. Das ist der zweite so wichtige Schritt, wenn wir zur Umkehr gekommen sind und ein Leben als Christen führen. Der Angelpunkt ist also hier die innere Aufgeschlossenheit, oder? Aufrichtiges und bereitwilliges Herz. Das ist die Tür, wo wir unser Herz öffnen und sagen, bitte jetzt füllen. Und wer da mit einem offenen Herzen hört, der kann die Botschaft verstehen und der kann sie auch wirken lassen und wird dann merken, es passiert etwas in seinem Herzen, der entsteht Gutes. Und dieses Gute wird eben dann herauskommen. Keiner der vorn im Soll genannten Punkte, die wir gelesen haben, die kann ich selbst produzieren. Kann ich mich noch so anstellen. Es mag eine Zeit lang gut gehen, aber irgendwann wird das schief gehen. Aus eigener Kraft werde ich das nicht hervorbringen können. Unsere Aufgabe ist, dass wir uns füllen lassen und uns dann das Ganze sichtbar werden lassen, was wir da haben reinfüllen lassen. Ja? Und das wird uns gelingen in dem Maß, wie wir eben Gottes Wort in uns oder unter uns auch Raum geben und das ermöglichen, uns von ihm prägen lassen und den ganzen Reichtum dann auch entfalten lassen. Deshalb stellt sich, denke ich, hier eine ganz zentrale Frage. Ist unser Herz auf Jesus ausgerichtet? Ist unser Herz auf das Wort Gottes ausgerichtet? Oder mit was beschäftigen wir uns? Mit wem oder was füllen wir das? Das stand auf diesem kleinen Zettel drauf. Ne? Mit was beschäftige ich mich? Bei all dem gilt, dass wir auf unser Herz auch achten sollen. Ja? Wie ist das vorhin? Mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen hören Sie das Wort. Wir müssen also auf unser Herz auch achten, aufpassen. Wir halten daran fest. Und das ist etwas, was in der Bibel schon sehr viel früher steht, im Alten Testament, dass wir, wenn wir ein gutes neues Herz haben, es mit Guten füllen sollen, auch darauf achten müssen, auf unserem Herz. In Sprüchen 4, Vers 23 heißt es da, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Mehr als jeden anderen Schatz, den du hast, behüte dein Herz. Warum? Denn ihm entspringt die Quelle des Lebens, aus ihm strömt das Leben hervor. Deshalb bewahre dein Herz. Ich denke, das ist eine sehr eindringliche Empfehlung, die sehr viel mit dem, was Jesus eben vorher sagt, zu tun hat. Weil sonst, wenn wir unser Herz nicht bewahren, darauf nicht achten, dann kann kein Same aufgehen, dann werden wir Schwierigkeiten haben. Daher müssen wir uns fragen, was nehmen wir in unser Herz auf? Und wogegen verschließen wir es eigentlich? Manchmal ist es gut, einfach die Tür auch wieder zuzumachen und nicht alles reinzulassen, was da so rumschwirrt. Und das empfiehlt uns auch der Schreiber des Hebräerbriefes, wenn wir dort mal ins 13. Kapitel hineinschauen, Hebräer 13, Vers 9, da schreibt er, lasst euch daher auch nicht durch irgendwelche fremden Lehren vom richtigen Weg abbringen. Worauf es ankommt, ist was? Innerlich stark zu werden. Aber das geschieht durch Gottes Gnade und nicht, wie jene Lehren es behaupten, durch das Befolgen von Speisegeboten oder ein paar anderen Dingen, die man meint, halten zu müssen. Sich an Vorschriften dieser Art zu halten, hat noch niemanden dem Ziel näher gebracht. Klingt hart, ne? Aber ist wohl wahr, oder? Wir sollen auf unser Herz achten. Worauf es ankommt, ist auf dein Herz zu achten und innerlich stark zu werden. Und wie gelingt das? Weil Norbert so viel in die Muckibude geht? Nein, das geschieht durch Gottes Gnade, der wir Raum geben müssen. Durch Gottes Gnade steht hier. All das sind, glaube ich, gar keine neuen Denkansätze, oder? Das ist gar nichts Neues, was ihr heute von mir gehört habt bisher. Es sind Dinge, die wir von Jesu hören. Das sind Strategien, könnte man sagen, die uns die Bibel an die Hand gibt. Es sind die Basics, die Grundlagen, die zum alltäglichen Christenleben dazugehören dürfen. Nur manchmal vergessen wir vor lauter Aufregung diese Basics, diese Grundlagen. Und dann stehen wir auf keinem festen Fundament, sondern ist das sehr wackelig unter uns. Deshalb sollten wir es vielleicht nicht vergessen, was uns hier empfohlen wird. Wie kann uns das gelingen? Vergiss doch einfach die Grundlagen nicht. Lass dir ein neues Herz schenken und dann fülle es. Dann fülle das Herz mit dem Wort Gottes. Dann fülle es mit guten Sachen. Und dazu ist es notwendig, dass du vor den Dreck rausschmeißt, der da drin ist. Ja? Schmeiß alles Schlechte raus. All das, was du im Galater 5 gelesen hast, was vielleicht in deinem Herzen auch drin ist, und fülle es dann mit Gutem, mit dem Wort Gottes. Und dann achte auf dein Herz. Mein nicht einmal gefüllt ist alles gut. Ja? Das reicht nicht, einfach zu konservieren, einzuwecken und zu meinen, das hält dann erstmal eine Weile. Nein, dafür ist es ja gar nicht da. Pass auf, mit was du es immer wieder neu füllst. Und dann werde einfach innerlich stark und das nicht aus dir selbst, sondern durch die Gnade Gottes. Das sind ganz einfache Hinweise, die wir bekommen, wie es uns gelingen kann, ein gut gefülltes Herz zu haben. Ich möchte kurz zusammenfassen. Am Freitag erhielt ich eine Mail von einem christlichen Verlag. Da steht in der Einleitung dieser Mail folgendes. Lieber Herr Marschlich, Ein schöner Osterspaziergang und das alljährliche Ostereiersuchen. Eine liebgewonnene Tradition, die insbesondere bei den Kleinsten für große Begeisterung sorgt. Doch welche Überraschungen sollen in diesem Jahr im Osternest liegen? Ein paar süße Leckereien? Stilvolles für Osterfrühstück, fürs Osterfrühstück oder spirituelle Osterimpulse? Stöbern Sie nach Herzenslust durch unser Osterangebot und finden Sie es heraus. Als ich diese Mail so gelesen habe, habe ich gedacht, viel wichtiger als gut gefüllte Osternester ist ein gut gefülltes Herz, oder? Und dann denkt an diesen Hohlkörper von vorhin, von diesem Osterhasen. Wenn ihr einen Osterhasen jetzt seht, denkt an euer Herz. Ja? Und denkt daran, wie ihr es füllen wollt oder wie es gefüllt werden sollte. Herzensfülle, so hatte ich das Ganze überschrieben. Und darum geht es, dass wir in unserem Herzen eine Fülle haben. Weil dann, was passiert dann? Diese Fülle wird aus unserem Mund herauskommen. Und dann werden die Menschen in unserem Umfeld merken, mit wem wir leben, mit wem wir unterwegs sind und wer uns da beschenkt hat. Womit füllst du in den nächsten Tagen nicht nur dein Osternest, sondern dein Herz? Stell dir vielleicht diese Frage. Wem und was willst du Raum geben? Das sind auch Punkte, die wir mitnehmen können, denke ich. Und je nachdem, mit was wir unser Herz füllen, verläuft auch unser Leben und gestaltet sich unser Wirken. Können eben schlechte Dinge drin sein oder segensreiche Dinge. Es können zerstörerische Dinge drin sein oder aufbauende Dinge. Es geht darum, dass wir unser Herz von Gott füllen und bestimmen lassen. Das ist der Weg, wie wir es gut füllen können. Und wenn uns das gelingt, dann werden wir Frucht bringen und auf sicherem Grund stehen und nicht so schnell ins Wanken kommen. Ich möchte schließen mit einem Gedanken von David, ein Gebet aus seinem Herzen. Das ist der Psalm 51. Und da wird David sehr konkret, was er da von Gott sich erbittet. Ein paar Verse aus diesem Psalm 51. Schaffe in mir, Gott, ein neues Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Dann will ich denen, die sich von dir abgewendet haben, deine Wege zeigen. Ja, Menschen, die gegen dich sündigen, sollen so umkehren zu dir. Herr, öffne du meine Lippen, damit mein Mund dein Ruhm verkündet. Wäre das auch ein Gebet für dich? Ich denke, dieses Gebet tut uns allen gut, oder? Ich möchte dir Mut machen, über dein Herz nachzudenken. Schieb das nicht weg, schieb das nicht auf die lange Bank, sondern nimm dir vielleicht mal eine Ruhezeit und denk darüber nach, mit was dein Herz tatsächlich gefüllt ist. Wage es einfach und mach mal die Bestandsaufnahme. Das Gute ist, das bleibt ja bei dir. Das bleibt im Verhältnis zwischen dir und deinem Herrn zunächst, wenn du da einfach mal klar Schiff machst und dich fragst, wie es in deinem Herzen aussieht, wie viel Tiefgang dein Leben vielleicht gerade hat und wie viel Fülle dein Herz hat. Und dann guck, mit was du dein Herz fütterst, was du da alles ihm so gibst. All das wird dein Reden und dein Handeln bestimmen. Denk an das, was Lukas dort geschrieben hat, was Jesus gesagt hat. Es wird aus unserem Mund hervorquellen, ob wir wollen oder nicht. Und deshalb wünsche ich uns, dass wir keine Hohlkörper sind wie der Schokohase zu Beginn, sondern dass wir einfach ein Herz haben, das gegründet ist im Vertrauen auf unseren Gott und Vater. Ein Herz, das verwurzelt ist, so wie das Paul Gerhardt gesagt hat, in Gott, in Gottes Wort und seinen Zusagen. Und ich wünsche uns ein Herz, das überfließt voll guten und segensreichen Dingen. Amen.